Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und für die Einladung hier nach Welsheim. Ich denke, es ist immer sehr schön und auch manchmal angebracht, wenn man so als Nachbarn sich unterstützt. Und das will ich heute auch gerne mit großer Freude tun. Ich bin also gerne gekommen zu euch. Möchte mich, wie gesagt, herzlich bedanken auch nochmal für die Einladung. Ich selber habe auch eine Einladung mitgebracht. Ich weiß nicht, wie weit das so bei euch angekommen ist. Meine Frau und ich, wir sind zuständig für die Seniorenarbeit in unserer Gemeinde in Urbach. Und wir haben auch guten Kontakt zu den Schorndorfern. Die haben dort auch eine Seniorengruppe. Und wir haben uns gedacht, nach 3 Jahren ist es mal wieder dran, auch einen gemeinsamen Ausflug anzugehen und zu planen. Und deshalb haben wir uns verständigt, auch den 15. September zur Gartenschau nach Eppingen zu fahren. Und wir würden auch gerne Geschwister und Freunde und auch jüngere Interessierte aus eurer Gemeinde mitnehmen. Ihr seid also auch herzlich willkommen. Wer vielleicht noch mal gucken will, wen kenne ich noch von Urbach oder von Schorndorf, Herr Endersbacher werden auch dabei sein. Dazu ist also an diesem Tag die Möglichkeit. Ich habe so eine Flyer mitgebracht und unverschämt wie ich bin, habe ich auch ein paar gleich ausgelegt. Ich hoffe, der Gemeindeleiter ist mir nicht böse. Also bedient euch gerne, sagt Bescheid, ruft an oder sagt mir heute schon Bescheid, wenn ihr mit dabei sein könnt und dabei sein wollt. Vom preislichen 25 Euro für den Eintritt für die Busfahrt, ich denke, das ist überschaubar. Es ist also am 15. September, ein Donnerstag. Wir starten in Urbach, 8.15 Uhr etwa, Schorndorf 8.30 Uhr. Und so Gott will, hoffen wir, dass wir um 18 Uhr bereichert mit der Schönheit der verschiedenen Pflanzen, die dort wachsen bei der Gartenschau, wieder zurückkehren und mit viel guten Erfahrungen und Gesprächen im Gepäck. Mein Name, wie gesagt, Manfred Raheim. Wir sind seit 15 Jahren, ich bin Urbacher. Meine Frau ist eine Urbecherin, eine Ureinwohnerin. Sie ist dort auch geboren. Als wir geheiratet haben, habe ich sie zuerst auf die Alp entführt, wo ich Lehrer gewesen bin in Leichingen. Später waren wir 20 Jahre in Urbach. Und die letzten 7 Dienstjahre war ich hier im Remstal noch tätig. Und seit 2007 sind wir also in Urbach, wo wir uns sehr wohl fühlen und wo es auch sehr schön ist. Ich denke, genauso schön auch wie hier bei euch in Welsheim. Wir kommen auch immer gerne hier nach Welsheim. Ich denke, eine wunderschöne Stadt hier im Schwäbischen Wald. Man kann hier gut leben und gut auch Gemeindearbeit tun und Menschen zum Glauben einladen. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass euch das gelingt. Das ist ja auch angeklungen jetzt im Lobpreis. Dazu sind wir da, um Menschen zu ermutigen, mit Gott eine Verbindung aufzunehmen. Heute habe ich mir überlegt, was könnte das Thema sein? Ferienzeit, Reisezeit, schwierige Zeit, in der wir leben, turbulente Zeit. Es ist viel los in dieser Welt. Ich bin 72. Ich kann mich nicht erinnern, dass so viele schwierige Dinge sich so überschlagen haben in den letzten Jahrzehnten, die ich überschauen kann, wie heute. Corona noch nicht zu Ende, ein furchtbarer Krieg in der Ukraine. Und wir merken, wie vernetzt unsere Welt ist. Rohstoffmangel, Energieschwierigkeiten und unsere Politiker haben viel um die Ohren. Die neue Regierung, unsere neue Regierung ist kaum im Amt, da haben sie schon richtig, richtig große Aufgaben, große Dinge zu bewältigen. Und ich denke, viele von euch werden die Einzelnen in der Regierung auch durch ihre Gebete unterstützen. Und ich denke, es ist bitter nötig auch, dass wir einfach sie unterstützen, dass Gott ihnen Weisheit gibt. Und mein Gebet ist auch, dass viele einfach merken, wie Menschen in Schwierigkeiten kommen, auch Politiker in Schwierigkeiten kommen, nicht weiter wissen. Und ich wünsche so von Herzen, dass der ein und andere aus der Regierung ebenfalls das merkt und eine Beziehung zu unserem großen Gott einnimmt. und aufnimmt. Es gibt in der Bibel einen hochinteressanten Reisebericht. Der soll heute im Mittelpunkt der Predigt stehen. Es ist für mich ja schon faszinierend, welche gewaltigen Reisen in der damaligen Zeit, ich spreche vom ersten Jahrhundert, schon möglich gewesen sind. Auto, Flugzeug, alles in weiter Ferne, vielleicht mit prophetischen Bildern schon angekündigt an der einen oder anderen Stelle in der Bibel, aber noch nicht erfunden und in weiter Ferne. Aber sehr große Schiffe damals, die gab es schon und das ist faszinierend. Wenn man das überlegt, oder die Arche, die Noah gebaut hat, viele Jahrhunderte schon vor diesem Ereignis, das heute im Mittelpunkt stehen soll, das ist schon gewaltig. Ein Reisebericht über eine Schiffsreise in stürmischen Zeiten, so habe ich das Ganze überschrieben. Mutmacher in stürmischen Zeiten, hätte man auch sagen können und überschreiben können, und das war damals nötig und das ist, wie angedeutet, auch in der heutigen Zeit nötig, Mutmacher zu sein. Und als solches seid ihr hier unterwegs wie in Urbach und die Christen überall, denke ich, auf der Welt, die eine Beziehung zu Gott haben. Wir sind Mutmacher, wir sind Licht, wir sind Salz auf dieser Erde und wir sollen anderen Menschen Mut machen, ebenfalls bei dem vor Anker zu gehen, der diese Welt letztendlich in seiner Hand hat. Ich möchte noch gerne ein paar Informationen vielleicht vorausschicken. In unserem Bericht spielt ein Hauptmann namens Julius eine große Rolle, ein römischer Hauptmann, ein wichtiger Mann. Er hatte Gefangene zu transportieren von Caesarea nach Rom und war verantwortlich, dass die auch da alle ankommen und keiner irgendwo unterwegs womöglich türmt und abhaut. Dann hören wir von zwei Begleitern des Paulus, von Aristarch und von Lukas. Lukas taucht auch wieder auf jetzt in der Apostelgeschichte. Es ist ja ein Wir-Bericht, also Lukas ist mit dabei. Er weiß, von was er spricht, von was er dort berichtet. Der Heimathafen dieses Schiffes, dieses ersten Schiffes, das sie bestiegen haben, war Adramyttium. Das liegt so an der nordwestlichen Küste von Kleinasien. Das habt ihr auch auf eurer Karte. Ihr dürft gerne auch, wenn jeder eine möchte, nochmal schauen. Da habe ich welche ausgelegt. Und nachher ist es, denke ich, auch einfacher, wenn wir anhand der Karte das Ganze ein bisschen mitverfolgen. Das war also der Hafen, der Heimathafen des ersten Schiffes. Und später haben sie ein zweites bestiegen. Dann sind sie ab Myra unterwegs mit einem Getreideschiff. Das war unterwegs von Alexandrien in Ägypten nach Rom. So weit sind sie nicht gekommen mit dem Schiff. Sie sind ja in Malta gestrandet und mussten dort die Reise beenden. Dann ist von einer Syrte die Rede. Am Golf, an der Nordküste von Nordafrika, gab es solche Syrten. Das waren Untiefen und die waren ziemlich gefährlich gewesen, wenn sie da reingeraten sind. Und es sieht so aus, dass sie fast da reingeraten sind. Dann wurde es also gefährlich. Dann ist später von einem Senkblei die Rede. Muss man sich vorstellen, 20 Senkblei waren etwa 36 Meter, habe ich nachgelesen. Und dann später merken sie, es wird niedriger. Und sie sind bei 15 Senkblei 27 Meter angelangt und dann sind sie ja bald auf Land gestoßen und dort ist das Schiff dann ja auch kaputt gegangen. Dann heißt es, das Fasten war vorüber, das heißt, nach dem großen jüdischen Versöhnungstag sind sie gestartet, also Ende September, Anfang Oktober in dieser Zeit ist also dieses Schiff gestartet. Die Schifffahrt war noch möglich, aber schon gefährlich so im September, Oktober. Und dann war es eigentlich nicht mehr möglich ab November bis März im folgenden Jahr unterwegs zu sein auf solch großen Strecken. Das war also in der damaligen Zeit dann doch nicht mehr möglich. Die Orientierung erfolgte natürlich nicht mit dem Kompass, der war noch nicht erfunden, sondern mit nach der Sonne, nach den Sternen. Und wenn die Sonne nicht geschienen hat, die Sterne nicht zu erkennen war, war es schwierig. Und in so eine Phase sind sie damals also hineingeraten. Die römischen Handelsschiffe, die segelten ausschließlich. Und dann gab es ja, ich habe mal ein Foto mitgebracht, ein kleines Foto von diesem Schiff, das war also so ein Handelsschiff. Die segelten ausschließlich und das waren die Kriegsschiffe, die hatten die entsprechenden Ruderer dabei. Die mussten also sehen, dass es mit Muskelkraft vorwärts ging. Und für mich das Erstaunliche, diese Handelsschiffe, das waren große Getreideschiffe, die also von der Kornkammer der damaligen, von Ägypten, das Getreide nach Rom brachten, die wurden bis 55 Meter lang. Also das ist schon wuchtig, finde ich. 13 Meter war die Deckhöhe über dem Kiel und die Breite ebenfalls so etwa 13 Meter. Also das waren so die größten Schiffe und die Ladung 12.000 Tonnen. Entschuldigung, habe ich eine Null doch zu viel gemacht. 1.200 Tonnen, das ist schon eine gewaltige Ladung. Erste Jahrhundert, wie gesagt, wir sprechen immer vom ersten Jahrhundert. Und was mich noch mehr erstaunt hat, es waren 276 Menschen an Bord. Also eine ganz gewaltige Sache. So, zur Reiseroute vielleicht einen kurzen Überblick. Wenn ich den Text lese, könnt ihr es noch genauer verfolgen. Hier sind sie also gestartet in Caesarea. Und dann sind sie hier also an der Küste entlang gesegelt, zwischen Zypern und hier den verschiedenen Gegenden in Kleinasien. In Myra gab es einen Zwischenstopp und sie haben ein zweites Schiff bestiegen. Dann sind sie weiter gesegelt und kamen schließlich zur Insel Kreta. Und dann werdet ihr denken, oder hat er sich verschrieben irgendwo, hat er so Zickzacklinien gemacht. Ich habe eine alte Karte gefunden, da war ein gerader Strich rüber zur Insel Malta. Aber in den meisten Karten, die ich gesehen habe, war das so eine Zickzacklinie. Sie wurden also durch den Wind entsprechend hin und her getrieben, wussten gar nicht, 14 Tage lang gar nicht so richtig, wo sie also gewesen sind. Das war also eine ganz schwierige Phase. So, dann möchte ich uns einladen, dass wir einfach uns mal den Text anschauen. Für mich ist schon erstaunlich, dass es Gott gefallen hat, ich möchte es mal so mit meinen Worten ausdrücken, dass so ein Reisebericht so detailliert in die Bibel reingeraten ist, dass er den Lukas beauftragt hat, schreibe so detailliert in die Bibel rein. Das ist ja kein Buch für Segler oder für Leute, die sich mit Schiffen auskennen, sondern für Menschen wie Sie, für dich und für mich, für Leute, die als Bibelleser unterwegs sind. Und wir erhalten so einen detaillierten Bericht. Das ist also ganz erstaunlich. So, ich lese uns mal die Verse und starte mal bei den letzten drei Versen von Kapitel 26. Da heißt es, da stand der König auf und der Statthalter und Berenike und die bei ihnen saßen. Und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, gemeint ist Paulus, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Agrippa, der König, aber sagte zu Festus, dem Statthalter, dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Und deshalb also diese gewaltig lange Fahrt von Caesarea bis schließlich, das war das Reiseziel, Rom, wo der Kaiser regierte und wo Paulus als römischer Staatsbürger vor dem Kaiser erscheinen sollte. Und dann heißt es ab Kapitel 27, jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, das ein bisschen mitverfolgen auf der Karte, dürft euch gerne bedienen, da liegen noch etliche aus, wenn jeder irgendwo reinschauen möchte. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einiges andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von einer kaiserlichen Abteilung. Wir bestiegen aber ein Schiff aus Adramytion, das die Küstenstädte der Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. Mit uns war auch Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an. Und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Und von da an stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren, und fuhren über das Meer längs der Küste von Cilizien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lycien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria. Hallo? Ja, nichts passiert. Kommen Sie gerne zu uns. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien ging, und ließ uns darauf übersteigen. Wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten bis Mühe auf die Höhe von Knidos, denn der Wind hinderte uns und wir fuhren im Schutz von Kreta hin bis auf die Höhe von Salmone und gelangten kaum daran vorbei und kamen an einen Ort, der Guthafen hieß. Nahe dabei lag die Stadt Nassea. Das war immer so gewesen, wenn die irgendwo hin wollten damals, dann haben die ein Schiff gesucht, was in die Richtung fuhr. Sie mussten dann bestimmt den Sold bezahlen natürlich, bekamen dafür Trinken, einen Schlafplatz, mussten aber sehen, dass sie ihre eigene Verpflegung mitgenommen haben. Und dann heißt es weiter, als nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, also Anfang Oktober, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war auf Kreta, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen war, also von Guthafen am liebsten nach Phönix. Da war der Hafen wohl geschickt dafür alle. Vielleicht war auch ein bisschen mehr Leben dort, wo die ganze Mannschaft dann ein bisschen mehr davon hatte. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin, kann man sich denken. Wir haben also jetzt, wie gesagt, Phönix nicht erreicht, an Kauda vorbei, und jetzt sind sie also in diesem Unwetter drin, die ersten drei Tage. Und dann heißt es, ab Vers 21, und als man lange nichts gegessen hatte, denen wird der Hunger vergangen sein, vermutlich, so mussten die auch ackern, und vielleicht sind etliche auch seekrank gewesen, kann man sich ja gut vorstellen. Da trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie er mir gesagt hat. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Als aber die 14. Nacht kam, seid wir in der Adria. Die Adria, die galt also nicht da, wo wir sie heute wissen, sondern ging runter bis Nordafrika praktisch. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an ein Land. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden es 20 Faden tief, 36 Meter etwa. Und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es 15 Faden tief, etwa 27 Meter. Da fürchteten sie, wir würden auf Klippen geraten, und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten: Wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen, und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Muts und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff 276. Und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr, die hatte ein flaches Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie im Meer, banden die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen. Und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest, aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Ihre Aufgabe war ja, wie gesagt, alle nach Rom zu bringen, viele Gefangene, die dann auch zur Belustigung in den Arenen gedient haben. Und wie gesagt, einer von diesen Gefangenen war ja Paulus gewesen. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als Erste ins Meer springen und sich ans Land retten. Die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Und dann noch ein Satz von Kapitel 28. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf, wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Es war, wie gesagt, Winter, November wahrscheinlich inzwischen. Und dort mussten sie dann ja auch ein Vierteljahr den Winter überbleiben, bis sie dann im nächsten Jahr weiterfahren konnten nach Rom. Alle wurden gerettet, alle Menschen, wie Paulus es ihnen angekündigt hatte, das Schiff ein reines Chaos, die ganze Ausrüstung weg, die ganze Ladung weg. Ich denke, der Schiffseigner stand mit leeren Taschen da, wusste wahrscheinlich nicht, wie soll es weitergehen. Was aus ihm geworden ist, wie gesagt, viele Dinge, die mich vielleicht interessieren würden und uns, die schreibt die Bibel nicht. Das ist für Gott nicht so interessant gewesen, das den Lukas aufschreiben zu lassen. Der Laie Paulus schaltet sich ein, findet aber kein Gehör. Das ist der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Er hat sie gewarnt, lasst es bleiben, es ist schon zu spät im Jahr. Aber sie haben an dieser Stelle am Anfang immer noch mehr natürlich auf den Kapitän gehört und nicht auf diesen Laien Paulus. Was bildet der sich ein? Der war zwar vielleicht öfter und war ja öfter mit dem Schiff schon unterwegs, aber so richtig von Schifffahrt hat er keine Ahnung, haben sie wahrscheinlich gedacht. Lass ihn schwätzen, aber sie haben nicht auf ihn gehört. Das war das Erste. Das Zweite, Hoffnungsbotschaft an die Besatzung, habe ich es überschrieben. Er sagt ihnen eine kurze Kritik. Er sagt, hättet ihr auch mich gehört, dann wären wir nicht in dieses Chaos reingekommen. Jetzt seht ihr, was daraus geworden ist. Aber er richtet den Blick auch gleichzeitig nach vorne. Er sagt ihnen ein mutmachendes Wort. Gott hat zu mir geredet und Gott hat sich zu ihm bekannt. Er hat es ihm ja schon versprochen gehabt. Ich lese einen Vers aus dem 23. Kapitel, da heißt es, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Und hier weiß er, er hat es nochmal bestätigt, hat einen Engel geschickt, der hat es ihm nochmal gesagt und er vertraut darauf, Gott wird ihn durchbringen, auch durch diese missliche Situation, in die sie alle hineingeraten sind. Und es gelingt ihm sogar, die anderen zu trösten. Es ist nicht nur ein Trost für ihn, dass Gott sein Vorhaben mit dem Paulus bestätigt, sondern er kann sogar die anderen trösten. Er sagt, teilt ihm diese Begegnung des Engels mit, die er da in dieser Nacht auf diesem Schiff im Sturm gehabt hat. Und dann ist er wach dabei. Er lehnt sich nicht zurück und denkt, ich bin ja auch nur ein Gefangener wie alle anderen. Was kümmert mich so vieles Unwetter? Ich werde mich in meine Decke kuscheln und die werden schon sehen, wie sie klarkommen. Nein, er ist wachen Auges dabei und er merkt, die Schiffsleute, als sie näher an Malta rankommen, die haben etwas vor. Die wollen dann mit dem Beiboot, wollen sie einfach abhauen. Und er sagt es dann und nein, und gehen die Soldaten her und die waren ja radikal, sind die zur Sache gegangen, haben die Taue kaputtgeschlagen. Das Boot ist irgendwo im Mittelmeer unterwegs gewesen und wahrscheinlich dann auch irgendwo untergegangen. Und ein weiteres, was mir wichtig geworden ist, inmitten der ausbrechenden Panik und Verzweiflung stiftet Paulus neue Hoffnung, ermutigt all die anderen. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Sache. Wie kann dieser Mann, der auch in dieser misslichen Situation ist, noch andere ermutigen? Und da heißt es dann, sie alle wurden guten Mutes. Ihm ist das damals gelungen. Diese Umstimmung bei der ganzen Mannschaft, bei den Matrosen, beim Kapitän, beim Schiffseigner, bei all den Gefangenen, den verschiedenen Menschen auf dem Schiff mit der großen Menge an Menschen, ihnen Mut zu machen. Es ist schon eine besondere Situation gewesen. Er selbst wurde von Gott ermutigt, denke ich mir, das war das Geheimnis. Und deshalb war er auch in der Lage, die anderen zu ermutigen. Vielleicht sagt ihr, das ist schön und gut, was du da uns heute Morgen erzählst, diesen Bericht uns wieder nahegebracht hast. Ich vermute, die meisten von uns werden diesen Bericht schon mal gelesen haben oder vielleicht schon öfter. Aber ich vermute, dass noch keiner eine Predigt drüber gehört hat. Vermute ich mal. Ein Bruder hat mir erzählt, ich habe mal eine Auslegung drüber gelesen. Aber ich vermute, Ralf Gottwald oder andere bei euch werden darüber noch nicht gepredigt haben. Liebe Geschwister, wir befinden uns als Menschen ebenfalls in einem riesigen Boot, denke ich mir. Wir spüren gerade auch in unserer Zeit mehr denn je, wie vernetzt, wie abhängig wir voneinander sind, die Menschen aus den verschiedenen Ländern, wie wir abhängig sind, wie unsere Politiker, ich habe es vorher schon angedeutet, in großer Not sind, überlegen, wie soll es weitergehen, wie sollen wir durch den Winter gehen. Herr Habeck, ein eifriger Mann, denke ich mir, ist dabei, wie können wir durch den Winter kommen, was können wir einsparen, wie können wir trotzdem an Gas, an Öl herankommen, wie können wir das alles bewältigen. Wir könnten natürlich den Kopf in den Sand stecken als Christen, aber meine Frage ist eigentlich, wie verhalten wir uns als Wiedergeborene, als hoffnungsvolle Menschen mit Glaubenszuversicht in unserem Herzen, wie verhalten wir uns in dieser Situation, in unserer Zeit heute? Ich wünsche uns, dass wir da ein Stück von Paulus auch lernen, ein paar Dinge uns abschauen, wie er es damals gemacht hat, was ihn durchgetragen hat, so hoffnungsvoll durchgetragen hat, durch diese schwierige Situation, in der er im ersten Jahrhundert damals gewesen ist. Ein erstes, was mir auch für unsere Zeit wichtig ist, was wir bei Paulus abschauen können, er mischte sich ein, er ergriff mutig als Laie auf dem großen Schiff das Wort, auch wenn er von den Fachleuten, dem Steuermann, dem Schiffsherrn nicht ernst genommen wurde. Und ich denke, uns geht es vielleicht auch manchmal so. Wir haben ja so viele Experten in den letzten 3 Jahren, möchte ich mal behaupten, kennengelernt im medizinischen Bereich, welche Spezialisten für Corona, wie man damit umgeht. Es gibt auch in der heutigen Zeit gibt es so viele Fachleute, die wissen, wie kommen wir mit dieser Situation, in der wir uns seit dem Ukraine-Krieg befinden, wie kommen wir damit klar. Es gibt da so viele Fachleute, die ich so durch verschiedene Fernsehsendungen auch kennengelernt habe, wo ich gar nicht wusste, dass es diese Fachleute alles gibt. Und das war damals auch so. Paulus stand daneben und da haben die wahrscheinlich beraten, der Kapitän und der Nautiker und all die anderen, die dort auf dem Schiff sich auskannten. Wie kommen wir mit diesem Unwetter klar? Und sie haben ja immer Maßnahmen ergriffen und am Schluss waren noch ein paar Bretter übrig vom Schiff, wo sie sich dann, die nicht schwimmen konnten, rangeklammert haben. Da war nicht mehr viel zu holen damals. Und ich denke, auch heute sind wir aufgerufen, uns einzubringen, uns mutig einzubringen, auch wenn wir wahrscheinlich belächelt werden, so im Inneren dieser Leute. Und ich denke auch, was will der kleine Drachen da sagen? Aber wir haben etwas im Hintergrund, denke ich mir. Wir haben eine biblische Perspektive, die wir kennen. Wir haben eine Zuversicht durch unseren Glauben. Und das dürfen wir einbringen. Das dürfen wir auch in unserer Lage heute einbringen. Paulus ergriff mutig das Wort, er mischte sich ein. Das ist das Erste, was auch mir wichtig geworden ist. Und das dürfen wir auch heute tun. Das Zweite, er behielt die Ruhe, auch im größten Sturm, und hat sehr besonnen abgewogen, wann mischt er sich ein, wann sagt er etwas. Er hat ja nicht permanent auf die eingeredet. Ich denke, da waren viele Tage dann auch im Sturm, wo er nichts gesagt hat. Jedenfalls in unserem Bibeltext sieht es so aus, dass er nicht permanent ihnen da immer wieder seine Sichtweise nahegebracht hat, sondern an richtigen, prägnanten Stellen, die Gott ihm gezeigt hat, wo er das Wort mutig ergriffen hatte und auch Dinge gesagt hat, aber im Grunde genommen die Ruhe bewahrt hat und besonnen mit dem Ganzen umgegangen ist. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Sache, dass wir die Ruhe bewahren. Wir haben das Wort Gottes, wir haben die biblische Perspektive, wo wir nachschauen können, auch in unserer Zeit, wo wir wissen, wo die Erde hingeht, dass unser Gott, aber letztendlich unser Schöpfer, die Welt und die Dinge in dieser Welt in seiner Hand hält und nicht irgendwelche Politiker im Osten oder im fernen Osten oder im Westen von uns aus, sondern unser großer Gott hat diese Welt und das Geschehen in dieser Welt in seiner Hand. Und ich wünsche mir, dass wir da ruhig und besonnen bleiben. Und das Dritte, dem Paulus war die aussichtslose Situation im Sturm nicht egal. Er zeigte sich auch nicht als Besserwisser. Man hätte auf mich hören können. Ich sage mal mit meinen Worten, diesen Satz konnte er sich wohl nicht verkneifen. Und er war ja auch wahr. Er hatte ja gewarnt, fahrt nicht mehr los. Der Winter kommt, es wird gefährlich. Die Winde kommen, die euch da in die Bredouille bringen könnten. Und so ist es ja auch gekommen. Aber diesen Satz hat er schon gesagt und diesen Satz haben wir in der Bibel wiedergegeben. Man hätte auf mich hören sollen. Aber er hat nicht die Besserwisserei herausgestellt, sondern er hat sich als Mutmacher erwiesen. Er verbreitete Hoffnung aufgrund seiner Beziehung zum lebendigen Gott. Und dann hat er ihnen das gesagt, mutig gesagt. Ein Engel hat mir gesagt, du, ich will dich noch in Rom gebrauchen. Und das hat ihm Zuversicht gegeben. Gott hat einen Plan mit seinem Leben. Gott hat einen Plan auch mit unserem Leben heute und darauf dürfen wir vertrauen. Er wird uns sicher ans Ziel bringen. Wenn wir ihm treu bleiben, werden wir sicher am Ziel ankommen. Und ich denke, ich hätte das manchmal gern gehabt schon in meinem Leben, vielleicht auch manche von euch, dass ein Engel Gottes zu uns getreten ist und uns gesagt hat, wie es weitergeht. Wo soll ich hinziehen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Vielleicht junge Menschen, wen soll ich heiraten? Vielleicht im Alter soll ich zu Hause weiterbleiben? Soll ich in ein Altersheim gehen? Soll ich zu einem von meinen Kindern gehen? Ich denke, es gibt viele zentrale Fragen, die uns begleiten. Und ich hätte mir manchmal gewünscht und würde mir auch heute wünschen natürlich, dass ein Engel so deutlich zu mir kommt und mir das so deutlich sagt, wie wir es hier von Paulus gelesen haben. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, auch heute auf Fingerzeige, die Gott uns gibt, zu hören. Wenn schon ein Engel nicht so konkret in unser Leben tritt, in der Nacht uns weckt und sagt, du, so soll es weitergehen mit dir, die Entscheidung sollst du so und so treffen, sondern dass wir einfach spüren dürfen beim Lesen der Bibel, beim Beten, vielleicht auch im Gespräch mit anderen, wie die Entscheidung, die jeweils in unserem Leben ansteht, wie die aussehen sollte. Das dürfen wir auch heute erfahren. Vielleicht nicht so konkret, wie wir es gern bei ihm gehabt hätten, aber auch heute spricht Gott zu uns und er gibt uns Fingerzeige. Das sind die Dinge, die mir auch für uns wichtig geworden sind, dass wir uns einmischen, dass wir die Ruhe behalten, dass wir nicht als Besserwisser auftreten, sondern unsere Glaubenserfahrung mutig an den Menschen weiter zu sagen, um auch ihnen Orientierung zu geben. Ich wünsche uns, dass wir auch in unseren unruhigen Zeiten Mutmacher sind, mit unseren Möglichkeiten und gegenüber den Menschen, mit denen wir zu tun haben. In dem Reisebericht, den ich uns gelesen habe, und ihr habt alle geduldig zugehört, wie ich das beobachten konnte, da heißt es dann, da wurden sie allen guten Mutes. Wünsche ich uns, dass wir auch so eine Menschen sind, die, wenn sie ihre Glaubenserfahrungen in schwierigen Situationen anderen Menschen weitersagen, dass auch diese Menschen anfangen, diesem Gott sich anzuvertrauen und ebenfalls guten Mutes werden. Alle wurden gerettet, obwohl das Schiff unbrauchbar war. Ich habe es uns schon gesagt, dass war damals so, und ich denke, das ist auch heute so, dass viele Situationen sich grundlegend schwierig entwickeln, und trotzdem dürfen wir die Zuversicht in unseren Herzen behalten. Ich wünsche uns, dass Gott uns gebraucht und uns segnet auf unserem Glaubensweg. Amen.